Piep, 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 piep.
Ich kann den Jingle auch kurz auch.
Nein, das schaffen wir schon, ne? Ja, wir sind jetzt, wir machen das schon seit 35 Folgen, wir kriegen das hin.
Das ist schon 35, aka 35 Monate.
Ja.
Wir sagen immer konstant, seit 2 Jahren machen wir diesen Podcast, aber das stimmt gar nicht dann.
Seit 2,5, sage ich mittlerweile.
Ah, ja, du bist schlau.
Ich gehe mit der Zeit.
Ich offenbar nicht so sehr, aber egal. Hello. Hello.
Hallo und herzlich willkommen zu Feuer und Brot. Das ist unsere Folge 35 von dem Podcast von meiner lieben Freundin Maxi, die neben mir sitzt.
Hallo.
Und Alice, das bin ich. Und genau, wir sind 2 beste Freundinnen in Berlin mittlerweile.
Genau, also wir sind haben das große, den großen Vorteil, dass wir uns jetzt öfter gemeinsam in derselben Stadt befinden. Haben wir in der letzten Folge auch schon. Und wir haben jetzt die Location gewechselt, weil die Therme doch ein bisschen ihre Rolle übertrieben hat in der letzten Folge. Man hat immer so ein leichtes Flammen gehört zwischendurch. Genau. Ich fand es gemütlich, es hat mich an zu Hause erinnert. Ja. Aber für andere war es vielleicht auch nicht, gar nicht mal so geil.
Aber das war ja auch zu Hause. Wir sind ja bei dir zu Hause.
Ja, mich hat es an zu Hause erinnert, aber andere denken wahrscheinlich
einfach nur. Als du es gehört hast, meinst du?
Ja, ich denke da natürlich, hey, bin ich bei mir in der Küche, auch wenn ich unterwegs bin?
Ach so. Ja, heute sind wir auf jeden Fall auch bei Maxi zu Hause, aber im Wohnzimmer. Das heißt, man hört keine Therme, eventuell hört man das ein oder andere Straßengeräusch, aber so ist es nun mal, wenn man kein Tonstudio hat, wo man aufnimmt, sondern lieber sich gemütlich aufs Sofa muckelt.
Wieso haben wir kein Tonstudio?
Weil wir einfach lieber mit im Tonstudio könnte ich jetzt hier nicht mit einem Tee und einer Decke sitzen.
Das stimmt.
Und das ist halt immer noch unser Podcast und wir können das machen, wie wir wollen.
Genau, das stimmt. Und außerdem könnten wir da wirklich nicht beide nebeneinander gemütlich sitzen wahrscheinlich,
nee,
wenn es so eine kleine Kabine wäre.
Nee, ich finde es ganz gut so.
Ja, das stimmt.
Geht's dir gut?
Mhm, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde. Für meine Verhältnisse könnte das Wochenende noch einen weiteren Tag gebrauchen. Dabei hatten wir gerade den 8. Mai in Berlin, der tatsächlich März, 8. März in Berlin, der tatsächlich ein Feiertag ist jetzt. Juhu, ja. Du warst in Hamburg, da war kein Feiertag.
Da war kein Feiertag. Und deshalb ist es mit dem Streiken natürlich dann nochmal eine andere Sache. Mhm. Aber ich habe eine Freundin getroffen am 7. März und dann, weil ich bin ja jetzt auch Freiberuflerin, das heißt, ich bin ja nicht abwesend bei der Arbeit. Und deshalb meinte ich so, ja, also streiken fällt mir ja leicht, ich streike ja dann gar nicht. Und dann meinte sie, aber ich muss trotzdem streiken, ich darf morgen nicht arbeiten. Und dann habe ich das tatsächlich auch ernst genommen. Es war auch, und dann merkt man, dass es gar nicht so leicht ist, weil zum Beispiel Feuer- und Brot-Sachen sind, ist das dann auch Arbeit? Hätten wir die am 8. März überhaupt besprechen dürfen oder nicht? Hm. Also da habe ich gemerkt, es ist gar nicht so einfach. Gerade vielleicht, wenn man freiberuflich arbeitet, ist es nicht so einfach, wie man diesen Streik dann macht. Aber ich habe mein Bestes gegeben. So war das.
Voll gut. Ich habe mir vorher, ehrlich gesagt, total wenig Gedanken darüber gemacht, ob ich wirklich streiken will, weil ich dachte immer so, ja, internationaler Frauenkampftag, also man geht auf jeden Fall auf die Straße und versucht sich irgendwie zu beteiligen, aber ich hatte vorher gar nicht auf dem Schirm, dass zum Streik aufgerufen wird. Da gibt es dann natürlich auch viele, die sagen, wir können die Arbeit nicht einfach da niederlegen, weil wir zum Beispiel Altenpflegerin sind oder was auch immer und wir dann nicht ausfallen können oder so.
Ja, absolut. Also ich verstehe auch alle, also egal welche Verantwortung man hat, wenn man sich auch entscheidet, nicht zu streiken, weil es natürlich auch ein finanzieller Verlust ist, den man sich vielleicht auch erst leisten muss. Das ist ja immer das Problem bei Streiken. Ne? Also das tut natürlich auch den Leuten selbst weh, die streiken, das ist immer so. Aber egal wie man sich entscheidet, was man macht, ist es, glaube ich, also kann ich das irgendwo nachvollziehen. Auf jeden Fall bei dem Streik, bei dem ich teilgenommen habe, sind wir auch an dem Streik von den PflegerInnen vorbeigekommen. Dann gab es so einen Solidaritätsmoment, wo sich die 2 Demozüge zugejubelt haben. Das war schön.
Haben sie gemacht.
Ja.
Das klingt sehr schön, das war in Hamburg, ne?
Richtig.
Ah ja, da warst du noch unterwegs. Ich habe richtig Bock, es war ja jetzt wirklich eine Zeit, wo wir so viel, so viel Feedback und Interaktion auf allen möglichen Kanälen hatten jetzt die letzten zwei Monate. Wir möchten uns natürlich auch nochmal wirklich dafür bedanken. Es ist gerade viel los gewesen,
ja.
Und es freut uns total. Und wir haben auch wieder einige spannende Themen in petto, die auf euch zu schleichen, genau, die vor sich hin kochen. Und da wir euch ja jetzt auch in der letzten Folge doch ziemlich mit Facts und Science zugeballert haben, haben wir uns heute überlegt, dass wir mal wieder so ein bisschen, ich sag mal, irgendwie ein anderweitig emotionaleres Thema aufgreifen,
ja.
Wo wir wieder ein bisschen mehr unsere persönliche Meinung reinbringen können und vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ist auch mal wieder ganz schön.
Ja, ist ja eigentlich auch unsere Spezialität. Also auch wenn ich in der letzten Folge, die ihr euch gerne anhören könnt, soweit ihr es noch nicht getan habt, über Geschlecht und Gender und Identitäten, dass wir natürlich immer noch keine WissenschaftlerInnen sind und dass wir unser Bestes gegeben haben, aber wir natürlich auch so natürlich stärker drin sind, einfach über unsere Gefühle zu sprechen. Das machen wir jetzt auch.
Ja, genau.
Aber über unsere tiefen Gefühle, über etwas vermeintlich zuerst total Oberflächliches.
Mhm.
Und zwar soll es diese Folge um das große Thema Aussehen gehen, wo man sich zuerst mal denken kann, Aussehen, voll banal. Aber ist es nämlich eigentlich nicht. Also alle Leute müssen mal ehrlich zu sich sein. Aussehen ist ein total großer Faktor in unserer Gesellschaft. Es ist auch ein politisches Thema. Und es ist ein Thema, was ja kulturell unterschiedlich behandelt wird und hierzulande, finde ich, so behandelt wird, als ob man es eigentlich nicht wichtig nehmen soll, aber gleichzeitig immer beachten muss. Also man soll ja immer gut aussehen, aber man soll nicht drüber reden.
Mhm.
Und deshalb ist es, und wenn solche Sachen tabuisiert werden, dann kommen Feuer und Brot und sagen, darüber müssen wir aber reden.
Witzigerweise fällt mir ein, dass wir es fast ein bisschen angeteasert haben könnten in der letzten Folge, wenn wir das Thema schon gehabt hätten. Nämlich, als wir darüber gesprochen haben, dass wir über diese Studie von Maria Furtwängler, als ich das am Ende kurz angesprochen hatte und es um die eher weiblich konnotierten Tätigkeiten von YouTuber und Instagrammerinnen ging, nämlich dieses Schminken und Beauty und dass das ja immer noch so sehr unter eigentlich kein großes Können fällt, ne? Und eher verpönt ist. Gerade hierzulande, hast du gerade sehr richtig gesagt, habe ich das Gefühl, ist da echt das Verständnis irgendwie noch, kann man das mit der Lupe suchen, dass das eventuell auch eine gewisse Wichtigkeit hat und durchaus eine Fähigkeit ist, wo ich auch manchmal so ein bisschen mir die Frage stelle, würden Männer sich mehr damit beschäftigen und Männer sich alle schminken, wäre es dann vielleicht einfach ein ganz normaler Skill, der total anerkannt wäre. Das nur so am Rande als kleine Einstiegsfrage. Aber wir haben auch schon oft kleine Andeutungen in Nachrichten oder Mails bekommen und verschiedene Fragen. Ich finde, das Thema ist auch sehr gekoppelt an das Thema Selbstliebe. Also, dass Leute uns oft gefragt haben, so, Wie schaffe ich es? Das hängt ja irgendwie auch mit dem äußeren Erscheinungsbild zusammen. So, wie schaffe ich es, zufrieden mit mir zu sein? Wie schaffe ich, mich selbst zu lieben? Wie schaffe ich es, mich selber gut zu finden? Eine große Frage auch in meinem Leben auf jeden Fall.
Total. Und ich finde es auch in dem Kontext von Feminismus eine interessante Frage, weil ja oft Aussehen da ja auch total politisiert wird. Also es gibt den wahrscheinlich immer noch, aber es gab den vor allen Dingen früher, dass man dachte so, ja, das sind halt Frauen, die halt keine Männer abbekommen, weil sie nicht gut genug aussehen. Und hübsche Frauen sind keine Feministinnen, ja, genau. Sozusagen.
Ja.
Und dann gab es jetzt, dann gibt es ja jetzt irgendwie viele Frauen, die das auch immer betont haben. Wir sind Feministinnen und wir sehen schön aus oder wir sind attraktiv und wir rasieren uns die Beine und so. Und das ist alles vereinbar, was dann auch wiederum zum einen eine Vielfalt in den Feminismus gebracht hat, aber zum anderen auch wiederum das Schämen von irgendwelchen Pionierinnen vielleicht. Also ich finde das interessant, weil auch da gibt es irgendwie so einen Spalt oder so eine Aufspaltung von den modernen schönen FeministInnen und den alten nicht so schönen FeministInnen. Ja. Und also ich will jetzt nochmal, also das ist die gesellschaftliche Einteilung, das ist jetzt nicht meine persönliche Beurteilung, ich hoffe, das ist klar.
Ja, ja. Also. Das war eine Art Zitat sozusagen, ein fiktives Zitat. Also ich finde, das ist auch wieder ein sehr spannendes Thema, so dieser Gedanke von, gibt es false Feminists, also den falschen Feminismus, wer lebt sozusagen, wer ist das richtige Vorbild und so. Ich denke dann auch immer an so, an bestimmte Aspekte, die wir auch schon in vorherigen Folgen irgendwie angesprochen haben, was zum Beispiel Schönheitsoperationen angeht. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie sagt, Frauen, die wie jetzt eine Kylie Jenner oder im deutschen Raum jetzt eine Shireen David oder so, wenn die sich jetzt sozusagen als Feministin positionieren würden, was sie jetzt, weiß ich von den beiden gerade nicht, ob sie das wirklich schon explizit getan haben, aber ob man denen das dann automatisch absprechen würde darüber, dass sie so über ihr Aussehen, was sie ganz klar und offensichtlich irgendwie mit verschiedenster Hilfsmittel optimieren, ob man dann, also es ist, man kommt immer wieder in diese Diskussion rein, machen die das jetzt für sich, machen die das für eine Gesellschaft, machen die es für einen Anspruch, kann man dahinter ein gewisses Empowerment sehen, das ist auch wieder sehr individuell, da kann man auch wieder Kylie Jenner und Shireen David nicht in einen Topf werfen, aber das ist eine Frage, die ich mir ganz oft stelle, ne? Mhm. Also
ich weiß gar nicht, wer Shireen David ist.
Nein, das ist also Shireen David ist eine der erfolgreichsten YouTuberinnen von Deutschland, die jetzt gerade mit ihrem Mega-Rap-Track Gib ihm auf Platz 1 der deutschen Charts gelandet ist.
Ich weiß, wer es ist. Ja.
Und und sie hat, glaube ich, wirklich also mindestens 4 Millionen Followerinnen und so. Und was ich an der so interessant fand, auch schon bisher, ich habe sie, glaube ich, in der Self-Love-Folge auch schon angesprochen, weil sie eben auch sehr stark dazu steht, dass sie sich operieren lässt und darauf steht und das super findet.
Ich bin mit meinem Pflaster so durch ganz Berlin gelaufen. Jeder soll sehen, meine Nase ist gemacht, meine Nase ist meine Nase ist
Was ich aber interessant fand, war, dass sie immer schon auch so in ihrer ganzen YouTube-Laufbahn sehr auf diesem, ich bin eine unabhängige Frau, ich mache mein eigenes Business, ich mache meinen eigenen Shit. Also ich sag mal so ein bisschen so das Bild, wofür auch so eine Nicki Minaj manchmal steht, dieses so, ich bin mega sexy und zieh mich nackig aus und mache auch sozusagen ein nicht enden wollendes Self-Improvement, zur Not auch mit Hilfe chirurgischer Eingriffe, aber wo man nicht einfach die Schublade aufmachen kann und sagen kann, Tussi hat keine feministischen Ambitionen, Schublade zu. So einfach ist es eben nicht, ne? Also weil wer sich mal Videos von ihr angeguckt hat, da waren schon immer auch einzelne sehr wahre Statements drin, die auch gar nicht so, also wo man nicht sagen kann, dass sie jetzt da nur ein schlechtes Vorbild gewesen wäre. Aber es ist halt total, also da gibt es sehr viele Grautöne in dieser Hinsicht.
Das ist ja auch die Frage, genau. Also ich finde, okay, ohne dass ich jetzt, ihre Arbeit kenne ich jetzt nicht so, aber es gibt viele Beispiele, die du ja schon genannt hast, die das so ein bisschen in Frage stellen, inwiefern können Frauen, also Aussehen oder gutes Aussehen oder sich ums Aussehen kümmern, wird ja auch immer gleichgesetzt mit Femininität.
Ja.
Und dann aber auf der anderen Seite auch damit, dass das halt für Männer gemacht wird.
Ja.
Also, Frauen haben nur eine feminine Self-Expression, Selbstausdruck, weil sie Männern gefallen wollen.
Ja.
Und dann ist auch die Frage, erstens finde ich das ein schwieriges Statement, weil ich glaube, man kann das nicht hundertprozentig mit Ja und nicht hundertprozentig mit Nein beantworten. Also ich will ja gar nicht sagen, dass das nur heterosexuelle Frauen machen. Aber dieses, warum ist es so schlimm, sexy und attraktiv sein zu wollen und das irgendwie in Fokus stellen zu wollen? Also warum ist es nicht feministisch, zu sagen, ich möchte, dass Leute an Sex denken, wenn sie mich anschauen. Also wenn ist das ein Wunsch, der quasi verpönt ist, oder ist das was, woran man nicht arbeiten soll? Und wir verurteilen das, wenn das Leute irgendwie in Extrem machen, wenn Leute extremes Dekolleté haben, sich ihre Brüste vergrößern und Miniröcke tragen und so weiter. Aber genau, dann ist halt die Frage, wo ist denn die Grenze und ab wann ist das dann
ja,
wieder okay?
Im Prinzip gefällig, sexy und hübsch sollen ja dann auch wieder im gesellschaftlichen Konsens alle Frauen sein, also aus patriarchaler Sicht gesehen. Ich finde das auch total schwierig und eindeutig nicht mit Ja oder Nein zu beantworten, weil der Punkt ist ja auch immer, genau, wer legt da die Grenze fest? Und dann ist es ja auch immer dieses, wenn du sozusagen, wie Drake sagen würde, so ass so big that everybody in the room is uncomfortable. wenn du diesem Ideal dann irgendwie entsprichst, dann kommen wir auch ganz schnell wieder in das gute alte Slut-Shamen rein. Mhm. Also das spielt eine sehr große Rolle in der Bewertung dieser Frauen, ist ja dann immer sofort. Also ich glaube, warum ist es nicht okay, sich zu viel, in Anführungsstrichen, damit zu beschäftigen? Weil dann sofort ja auch wieder diesen Frauen abgesprochen wird, wenn sie sich viel mit ihrem eigenen Aussehen beschäftigen und vielleicht sogar ihr Geld da reinpulvern und viel Schmerzen alleine, was weiß ich. Also da können wir auch gleich nochmal so ein bisschen drauf zurückkommen. Aber dass man dann denen auch wiederum abspricht, oft intelligent zu sein, das geht ja auf keinen Fall. Also ich sag mal, belesen kann so eine Frau ja dann auf keinen Fall sein. Also ne, würde ich jetzt mal so ganz klar sagen. Und die findet man dann auch wieder nicht in politischen Positionen oder in bestimmten Positionen. Ne? Das heißt, man würde dann wieder... Ja, so eine bestimmte Optik hat ja dann auch direkt wieder so einen bestimmten Stempel drauf. Und das ist dann wieder Slut-Shaming, was wir in unserer Folge ja auch erklärt haben. Also auch wieder eine Unterform der Male Gaze, also den männlichen Blick auf Frauen und dadurch eine Bewertung auf einer sehr klar abgesteckten Skala der Fickbarkeit, nenne ich es jetzt mal ganz blöd. Ne? Also nicht zu doll, aber auch auf keinen Fall zu wenig. Und dazwischen gibt es so einen Normalo-Bereich, in dem wir uns irgendwie so befinden sollen, um irgendwie die Gesellschaft so zufriedenzustellen mit uns selber. Ne? Ich finde aber auch, dass es halt auch wieder so total viele Unteraspekte gibt, ne? Weil genau diese Frage ja auch wirklich wahrscheinlich jede Frau dann selber anders beantwortet. Was aber de facto klar ist, ist, dass gutes Aussehen und die Zeit, in der wir leben, die vermittelt einem ja, dass ich quasi, wenn ich genug Geld habe, dann kann ich mir gutes Aussehen kaufen. Also man würde ja jetzt schon den Slogan so, Geld macht schön, jetzt nicht im übertragenen, sondern wirklich im buchstäblichen Sinn gesehen, so nehmen, dass man sagt, ja, dann kann ich mir neue Zähne, neue Haare, ein neues Gesicht und einen neuen Körper und alles Mögliche leisten. Und wenn Geld schön macht, dann ist Schönheit politisch, weil ne, Geld und Kapitalismus ist wiederum dann sehr ein sehr krass politisches Thema und dann hat gutes Aussehen auch direkt was mit sozialer Schicht zu tun.
Ne? Total. Und man merkt es ja auch, also es ist ja nicht nur so, dass man sich mit Geld gutes Aussehen kaufen kann, sondern dass gutes Aussehen einen anscheinend auch zu mehr Geld verhilft, weil Studien zeigen, dass attraktive Leute eher in höhere Positionen kommen oder dass sie auf jeden Fall positiver beurteilt werden, also dass sie in Bewerbungsgesprächen Vorteile haben und dass man ihnen leichter Fehler verzeiht oder so. Also das heißt, du kommst zum einen schneller nach vorne, wenn du attraktiv bist und dann kannst du dich auch attraktiver machen in der Hinsicht. Also genau, also von daher, ja, das ist auf jeden Fall eine politische Dimension.
Dahin. Genau, sind wir an dem Punkt, dass das eben doch irgendwie, und da fängt es ja auch wieder an, so ist jetzt, das ist eine Frage, die ich mir zum Beispiel auch manchmal selber stelle, ist dieses sich diesem Konsens doch in gewissem Maße zu beugen und einem gewissen Schönheitsideal entsprechen zu wollen. Das ist zum Beispiel ein innerer Widerspruch, den ich bei mir immer auch schon lange feststelle, dass ich zum Beispiel denke, ich habe mich schon immer total für Mode interessiert und ich war auch früher sehr, sehr kaufsüchtig und habe mich gedanklich total viel auch gern damit beschäftigt und habe Frauenzeitschriften gelesen. Das mache ich heute nicht mehr so viel, aber das hat zum Beispiel in manchen Kreisen, also heute nicht mehr so sehr, weil ich jetzt auch schon ein bisschen älter geworden bin, aber früher habe ich das in manchen Kreisen dann auf jeden Fall ganz gerne verborgen. Ne? Oder bestimmte in Anführungsstrichen, ich sage es jetzt ganz bewusst, radikale Entscheidungen, was mein Aussehen betreffen, würde ich nie treffen für mich selber. Mhm. Zum Beispiel würde ich mir nie die Haare ganz kurz schneiden. Mhm. Bei anderen Frauen, egal, ne, finde ich das überhaupt nicht. Ich finde das weder unattraktiv, noch finde ich das blöd, noch könnte ich das nicht nachvollziehen. Ich finde das toll und habe da eine total neutrale, offene Einstellung zu. Für mich selber wäre es komplett nicht möglich.
Also diese Frage, also die man sich auch früher gestellt hat, würdest du für 3.000 Euro dir die Haare geschneiden? Würdest du das dann mit Nein beantworten?
Definitiv.
Krass.
Nicht machen. Für 3.000 Euro.
3.000 Euro?
Never.
Okay.
Nicht niemals.
Ich auf jeden Fall.
100.000, dann würde ich.
100.000?
Sagen. Vielleicht
Hallo,
auch
50.000. Dann würde ich auch auf jeden Fall sagen, okay, für 100.000 Euro stimmt, darf auch ja nie wieder meine Haare nachwachsen. Das ist auch in Ordnung. Ich würde, glaube ich, wahrscheinlich schon für 200 Euro.
Nein, aber egal. Warum alles? Du hast doch Nein bekommen.
Ja, aber ich meine, ich habe auch
nicht 200 Euro. Ja, und du hast sie auch schon einmal ganz kurz gehabt.
Ja, ne? Eben, also ich meine, sie wachsen ja wieder nach.
Mir ist ja auch völlig klar, dass das ein, also mir ist die Krux und die Absurdität dieser Gedanken bewusst. Deswegen bin ich, sage ich jetzt auch bewusst hier ganz vorsichtig in dieser Folge, nehmt bitte Rücksicht, weil es ist für mich eine Folge, wo ich jetzt Dinge aus meinem Inneren offenlege, die ich wirklich selber nicht, also wo ich mir jetzt nicht sage, das ist schlau.
Nein,
Note, Note 10 von 10, du bist super reflektiert, was das angeht, weil das sind einfach Gedanken in meinem Kopf. Ich meine,
ich will auch gar nicht entschuldigen, das möchte ich auch nochmal klarstellen, weil jetzt gerade dieser Moment, den will ich gar nicht, ich will das gar nicht schämen. Ich will nämlich, weil ich das ja auch total fragwürdig finde, warum ich mein Aussehen für 200 Euro warum ich das so weggeben kann. Also warum ich das quasi nicht so wertschätze. Das ist ja auch eine Frage, die man sich stellen kann. Also das ist ja, also wenn dir sowas, sag ich mal, also in Anführungsstrichen heilig ist oder wenn du sagst, das mache ich nicht, weil mir das wichtig ist und ich irgendwie, und das für mich eine Priorisierung ist, ja, dann ist das ja auch in Ordnung. Also ich finde nämlich auch nur, das ist nur eine Haltung, die man haben kann und nicht, ich wollte das nicht irgendwie.
Nee, ist auch gar nicht, ist alles gar nicht blöd angekommen. Ich will das gerne noch ein bisschen weiter verdeutlichen. Ich, wie gesagt, das ist jetzt ein innerer Monolog. Vielleicht findet sich ja die ein oder andere darin wieder. Es ist tatsächlich so, dass ich, seit ich irgendwie denken kann und Aussehen ein stärkeres Bewusstsein für mich irgendwie hat, ich würde sagen, so seit ich 8 Jahre alt war vielleicht, eigentlich immer so eine vergleichende Stimme in meinem Kopf habe. Also ich habe eigentlich eine Stimme, die in meinem Kopf redet, die das Aussehen anderer Menschen immer beurteilt. Immer, immer, immer. Also ich kann nicht umhin, wenn eine Frau zum Beispiel oder auch, ist auch bei einem Mann so, den Raum betritt, sofort zu scannen, was hat die, der oder diejenige für einen Körper. Mir fallen auch sehr stark Details auf. Also ich übersehe eigentlich da wenig. Und ich bewerte dann immer, auch wenn ich, ob ich es will oder nicht, diese kleine Stimme sagt sofort, attraktiv, unattraktiv, so oder so eingeordnet. Und vielleicht möchte sich diese Stimme sogar mit der oder die demjenigen vergleichen. Ich weiß aber mittlerweile, da habe ich auch wirklich lange dran gearbeitet, dass die, also ich nenne es immer in meinem Kopf selber so ein bisschen die Vergleichskrankheit. Also das ist ganz schlecht für dein eigenes Bewusstsein. Und ich möchte das nicht. Ich möchte vor allen Dingen nicht andere Menschen so bewerten. Ich weiß, das ist total fürchterlich. Deswegen habe ich es geschafft, dass diese Stimme sehr leise in meinem Kopf geworden ist und dass ich das natürlich weder verbalisiere, also ich würde das niemals jemandem sagen und ich möchte das auch nicht in meinem Verhalten zeigen. Also ich würde jedem weiterhin genauso offen entgegentreten und finde Menschen dann auch, wenn ich sie kennenlerne, natürlich auf andere Art und Weise schön als die reine Optik. Das ist ja völlig klar. Dennoch ist es tatsächlich bei mir bis heute so, dass diese kleine Stimme, die das bewertet, bei mir so wie bei anderen, die läuft eigentlich immer mit. Also es ist wie so ein Grundtinnitus, der einfach leiser geworden ist in den letzten Jahren. Und der die Stimme ist auch bei anderen viel weniger kritisch als zum Beispiel bei mir selber. Weswegen ich auch, da habe ich das Beispiel mit den Haaren genommen. Ich würde jetzt niemals einer anderen Frau sagen, schneid deine Haare nicht ab. Das ist nicht schön, das ist nicht weiblich. Aber mir selber würde ich das sagen. Und so leid es mir tut, da bin ich wirklich auch in meiner eigenen Reise
echt noch nicht so weitergekommen und würde immer noch sagen, dass bestimmte Frauen, ob cis oder nicht, die sich diesem, die da radikaler sind und sagen, ich scheiß drauf, mir ist es ganz egal, dass ich die auch ein Stück weit bewundere, weil ich wäre da wirklich sehr weit von entfernt. Warum sage ich das jetzt nochmal so klar? Weil ich das Gefühl habe, ja, wir sprechen ja auch nicht immer so über ganz intime Themen oder wir sagen auch nicht immer in jeder Folge sehr stark unsere persönliche, unser Innenleben legen wir nicht immer so offen. Ich finde, man würde das von uns nicht denken. Und ich glaube, dass viele, die sich ja auch an uns wenden und fragen, wie sieht es aus mit Selbstliebe? Wie habt ihr da irgendwie ein Selbstbewusstsein gefunden in der und der Hinsicht? Deswegen wollte ich das jetzt hier mal an der Stelle auch ansprechen, dass es durchaus für mich immer ein Riesenthema ist und war. Und dass ich ja, da doch immer mir selber sehr Druck und Vorschriften gemacht habe. So.
Also genau, wir kennen uns ja jetzt schon seit 20 Jahren. Ich habe dich ja auch irgendwo begleitet. Wir haben uns gegenseitig begleitet dabei. Und ich glaube auch, dass wir ja da auch irgendwo ein bisschen nicht ganz gegensätzlich sind, aber dass das vielleicht auch wichtig war, dass man da vielleicht irgendwie ein bisschen gegensätzlich war. Mhm. Also es ist natürlich angenehmer, wenn das irgendwie nicht an irgendwelche Gegenpole stößt oder so. Ich glaube, dass man halt fast kein Verhältnis zu Aussehen bekommen kann, was gesellschaftlich völlig unkritisch ist. Mhm. Oder dass man immer ein ambivalentes Verhältnis zu Aussehen bekommt. Also das ist, ich glaube natürlich, dass es bei dir sich jetzt so anhört, als ob gerade wenn du, ich glaube, das mischt sich dann natürlich, was du ja auch schon oft angesprochen hast, mit so einem Gefühl von Leistungsdruck vielleicht.
Es ist, glaube ich, auch einfach eine Frage des Grundinteresses. Ne? Also wenn man es jetzt mal wieder aus der emotionalen Ecke auf eine sachliche zurückholt, dann sagt man einfach, ist jemand überhaupt anfällig für nicht anfällig, aber bereit, überhaupt in diesen Wettkampf zu gehen und verweigert sich dem nicht generell so. Also, und ist ein Interesse vielleicht da für Kleidung, für, wenn man dann älter wird, Schminke, Make-up, was sind überhaupt die Interessen? Ne? Wenn jetzt ein Mädchen sich entscheidet, zum Beispiel professionelle Ballerina-Ausbildung anzugehen in jungen Jahren, dann wird die einen anderen Aussehensdruck wahrscheinlich ausgesetzt sein, was ihren Körper angeht, als jemand, der das mit nicht macht. Ne? Also was nicht heißt, dass die anderen Personen keinen Druck haben, aber da gestaltet sich das dann unterschiedlich. Und du hast ja zum Beispiel auch gesagt, das finde ich nämlich interessant, weil ich bin ja 8 Jahre in meinem Leben Einzelkind gewesen und du wiederum hattest ja, als du auf die Welt kamst, auch schon 2 ältere Schwestern. Das heißt, es ist ja schon mal einfach eine ganz andere Ausgangssituation, die ich glaube, ich würde auch gar nicht sagen, dass wir da gegensätzlich waren. Ich glaube, wir waren einfach sehr unterschiedlich. Und das ist sowohl das, was das Interesse dafür angeht. Ne? Also ich habe einfach früher Mode, glaube ich, weniger interessiert und auch Schminke und so eigentlich erstmal prinzipiell sehr wenig interessiert. Und dann ist es vielleicht auch so, genau, ist man irgendwie ein ehrgeiziger Typ, obwohl es totaler Schwachsinn ist, ehrgeizig zu sein, was das Aussehen irgendwie angeht, denke ich dann. Ne? Mhm. Also ich für mich selber wollte, glaube ich, als kleines Kind immer Sachen sehr gut machen. Und dann habe ich mir irgendwie auch in den Kopf gesetzt, darin muss ich auch irgendwie zumindest gut sein. So.
Und ja, also ich meine letztendlich, ich glaube auch, weil ich finde das nämlich super schwer, dass auszudividieren und das geht fast gar nicht mehr jetzt so, auch wenn man darauf guckt, wie man halt als Kind war, was man für ein Verhältnis hatte zu Aussehen, auch schon in jungen Jahren. Und das stimmt, also ich kann auch gerade sagen, weil ich zum Beispiel eine ältere Schwester hatte, die, als sie klein war, super gerne schon mit dem Schminkkasten und dann mich auch immer geschminkt hat und ich fand das aber einfach nicht so spannend wie sie so und sie war einfach, es war ziemlich klar, dass sie sich einfach viel mehr dafür interessiert und auch schon, als wir dann irgendwie 12 waren, ich war 11, 10, dass sie dann unbedingt schon Schminke haben wollte und ich wollte das überhaupt nicht. Aber gleichzeitig wurde ich ja auch zum Beispiel dann in meinen Teenie-Jahren irgendwie damit konfrontiert, dass ich mich zu wenig damit auseinandersetze, weil ich immer späte Hosen getragen habe und mich nicht geschminkt habe, als sich alle schon angefangen haben zu schminken. Und dann hieß es immer, Alice macht das doch auch und so. Also das, dass man da ja auch irgendwo nicht in Ruhe gelassen wird, wenn man einfach das so macht, wie man, also wenn man da einfach kein Interesse hat, dann ist es irgendwie, dann kommt da auch irgendwo ein Druck, gerade unter Mädchen habe ich das so empfunden.
Genau, wenn du dann so ein, weil du so ein bisschen tomboyisch, wenn du dann so ein bisschen tomboyisch bist, kommt dann schnell dieses, mach doch mal mehr aus dir. Entschuldigung, ich wollte gar nicht dazwischen greifen.
Nee, aber die Frage, also ich frage mich dann aber auch, diese ganzen Erlebnisse, die man dann irgendwann mal hat, ne? Dieses so, du siehst so aus und du bist, also, oder wie das einen prägt. Also man kann ja, wenn du sagst, du hast als Kind auch gerne Zeitschriften, Frauenzeitschriften gelesen, so dass überall sind Messages davon, also mit der Barbie, die man hat und was weiß ich, dass es heißt, okay, ne, Hauptsache man ist irgendwie schön, Hauptsache man sieht irgendwie schön aus. Also das ist ja klar, dass es dann, dass man denkt, es ist ganz selbstverständlich, da irgendwo auch anzuspringen drauf oder das auch irgendwie zu entwickeln, dieses permanente Scannen, dass man da geschult wird drin, weil man sich andauernd gerade als Frau oder als Mädchen damit auseinandersetzen muss fast. Also du kommst gar nicht darum rum.
Hallo, flacher Bauch, gebräunte Haut und glänzendes Haar. Mit diesen Lebensmitteln isst du dich ganz easy schön.
Stehst du auf dem Schulhof oder an der Bushaltestelle, dann überkreuz mal deine Beine. Diese Pose lieben Stargirls, weil sie schlank macht und sexy wirkt.
Wir stehen auf diese Schwimmringe. Allerdings nur die zum Aufpusten und nicht rund um den Bauch.
Mir sind zwei Sachen da noch eingefallen. Ich habe das sogar schon in einer Folge ja auch mal angesprochen. Ne? Es fängt ja eigentlich an bei Märchen. Also ich habe ja schon mal erzählt, dass ich zum Beispiel als Märchen, dann gibt es im Märchen gibt's eine Prinzessin, da kommen alle hin, die heiraten wollen, weil die ist die schönste im ganzen Land. Ja. Und ich habe mich schon als Kind gefragt, how does it work? So, wie kann da nur eine Schönste im ganzen Land sein? Und was hat das zur Folge in den Köpfen von kleinen Kindern, die diese Geschichten hören? Es gibt nur eine und die kann die Schönste sein und die wollen alle sein. Die eine Prinzessin. Was für ein Schwachsinn. Also wenn man sich die Welt anguckt, gibt es überhaupt, also es gibt nicht den Beleg dafür, dass es nur eine Schönste gibt, sondern es gibt buchstäblich den Beleg dafür, dass es nicht so ist. Und dennoch ist es aber ein immer wiederkehrender Kampf in dem Leben einer Frau, dieses eine an die Spitze. Und sobald es Kate und Meghan im Royal Palast zusammen chillen, muss es, wer kommt besser an, wer ist schöner, wer ist besser, Nicki Minaj und Cardi B. Ne? Also wir kennen das einfach, es soll immer eine Königin geben, eine. Ich glaube, das ist, also da muss man sich sehr bewusst werden, was das doch dann irgendwie in einem Kinderkopf ausmachen kann. Und gleichzeitig hat mir meine Mutter letztens was Spannendes erzählt. Und mit der habe ich auch darüber nämlich gesprochen. Und die reflektiert auch so ein bisschen irgendwie, wie das früher alles so war. Und dann meinte sie so, meine Oma, die hat immer in ihrer Familie gehört, dass sie das hässliche Kind war, die hässliche Tochter. So. Mhm. Und sie sei die irgendwie die hässliche, die nichts kann. Und daraufhin hat sie meiner Mutter als Kind immer vermittelt, dass sie sehr hübsch sei. Also, dass sie sehr, sehr schön sei und dass sie sehr hübsch sei. Und das sei ganz toll. Und daraufhin hatte meine Mutter dann einen Komplex, dass sie nur hübsch sei und nichts konnte. Mhm. Ne? Und dabei wollte meine Oma ihr damit einen Mangel auffüllen, den sie selber erlitten hatte. Darüber hat meine Mutter dann aber einen Mangel auf einer anderen Seite gehabt. Und sie wiederum hat mir dann versucht, mitzugeben, dass Aussehen keine große Rolle spielt, dass ich ganz viele andere wichtige Talente habe und dass ich als Mädchen darauf nicht definiert sein muss. Was wiederum in meinem Kinderkopf, jetzt war ich vielleicht auch ein Charakter, der sehr stark funktionieren wollte, musste, konnte, keine Ahnung, wie gesagt, irgendwie, ne, meine Schwester ist auch erst geboren, als ich 8 war, ich habe das irgendwie sehr stark angenommen, diese Identität irgendwie in allem gut sein zu wollen und für alles Anerkennung zu wollen und keine Ahnung, ne, so, das kommt dann sehr auf den Charakter des Kindes an, das ist aber auch interessant, dass, genau, dass ich dann da wieder das Gefühl habe, da kann ich irgendwie dann, da brauche ich Anerkennung oder will die mir holen, so, und dass ich da bis heute irgendwie merke, hey, du hast davon immer noch so, du hast so bestimmte Grundgedanken im Kopf, die kriegst du einfach nicht raus, keine Ahnung.
Und was ich aber, glaube ich, auch, also mit einem guten Aussehen kommt, ja, erstmal so eine allgemeine Anerkennung, die du jetzt nicht erlangen kannst durch, dass du irgendwie super Klavier spielen kannst oder so. Mhm. Das ist die wichtigste Form der Anerkennung, dass man schön gefunden wird.
Ja.
Und das, also ich glaube auch die Priorisierung da ist halt auch prägend. Und dann gibt es halt diese andere Sache, also gerade von mir, die ich jetzt halt so ein bisschen hatte. Ich kann das sehr schwer sagen. Ich kann schwer eine Geschichte über mein Verhältnis zu Aussehen erzählen. Ich finde es super schwer, weil es fühlt sich für mich falsch an zu sagen, ja, Aussehen war mir nie wichtig, bla bla. Und es fühlt sich aber auch falsch an zu sagen, Aussehen war mir voll wichtig. Mhm. Ich weiß, ich kann das irgendwie nicht gut benennen, weil beides fühlt sich irgendwie nicht so richtig an.
Aber ist ja auch interessant.
Ja, also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich merke jetzt auf jeden Fall, dass ich immer noch sagen würde, Aussehen ist keine große Baustelle für mich. Aber es ist jetzt auch nicht was, irgendwie sagt, dass es mir total egal ist, sehe ich alles nicht. Das wäre ja auch gelogen.
Nee, du bist ja mittlerweile auch, interessierst dich ja auch für insofern für Mode, dass du hast deinen eigenen Stil gefunden und weißt auch, was du, also ne, jetzt nicht, investierst nicht viel Zeit da rein, aber du hast ja auch ein eigenes Stilbewusstsein und was du für dich schön findest und weißt, glaube ich, besser, was dir steht und oder was du möchtest. Aber es ist natürlich auch, es ist interessant.
Ja, ich glaube aber auch zum Beispiel, ich merke, ich stoße da an meine Grenzen, wenn ich das Gefühl habe, also sagen wir mal, ich ziehe mich total, ich schmink mich doll, oder habe irgendwie Lippenstiften, knalligen und hätte dann noch irgendwie, weiß ich nicht, ein kurzes Kleid an. Auf einer Party, ich würde mich total unwohl fühlen, obwohl ich glauben würde, ich sähe von außen total gut aus, aber das, dann fühle ich mich unwohler oder schneller unwohl, weil ich das Gefühl habe, ich falle auf mit meiner Attraktivität. Also ich mag das nicht. Ich habe irgendwie das immer das Gefühl, man muss sich irgendwo fast ein bisschen, also wenn man da irgendwo ausschlägt, dann fühle ich mich unwohl. Das heißt, ich würde jetzt gerade mal, ich würde sagen, also was ich merke, was ich jetzt auch in meinem Prozess merke, ist, dass dass es genau so eine Radikalität hat, irgendwie dazu zu stehen, sich mit seinem Aussehen zu beschäftigen, das auch zu priorisieren. Also gerade auch Leute, die irgendwie eben super, ne, das, was man Tussi nennt, irgendwie super tussig irgendwie auftreten, lange Fingernägel, lange Haare, irgendwie knallige Klamotten, kurz, keine Ahnung was, in irgendeiner Form auch mega radikal sind. Genauso vielleicht wie diejenigen, die sich ihre Haare abschneiden und hochgeknöpft sind und
ja, ich denke gerade auch zum Beispiel an deine Schwester, die früher so ein total krasses Outfit mit Stiletto-Stiefeln anhatte und dann aber, weiß ich noch, irgendwie auf irgendeinem Familienfest gesagt hat, aber ich kann mit den Fingernägeln und den Stilettos jetzt hier auf den Baum klettern und das dann, glaube ich, gemacht hat. Oder habe ich da jetzt eine falsche Geschichte in Erinnerung?
Nee, das ist passiert. Also da warst du nicht dabei.
Da war ich nicht dabei, genau. Die habe ich nur erzählt bekommen. Klar, da war ich nicht dabei. Aber das meine ich einfach nur, ne, dass man irgendwie das, warum ich die Geschichte erwähne, ist nur, weil das, was du gerade beschreibst, ja auch wieder eine Zuordnung ist, die dann automatisch kommt, wenn du in dieses gewisse Fach reinkommst. Und jetzt kommen wir nämlich auch zu einem weiteren Punkt, den wir bis jetzt ja auch noch nicht angesprochen haben, dass das ja auch eine Kehrseite hat. Also das haben wir angesprochen, aber dieses, das ist eben auch, das kriegt man ja auch immer wieder mit, dass du, wenn du vielleicht wirkst wie jemand, wie eine Frau, die sich mehr mit ihrem Äußeren beschäftigt, sofort automatisch nicht mehr als so kompetent wahrgenommen wirst. Und du wirst nicht mehr so ernst genommen. Weil man unterstellt dir ja, das für die männliche Aufmerksamkeit zu tun, das würde ich sagen. Und daraufhin bist du quasi dann wieder so ein bisschen die Hilflose, die das ja möchte, die diesem Klischee entsprechen möchte, dass sie einem Mann gefallen möchte und den auch sofort dessen Aufmerksamkeit und Komplimente will und so weiter.
Wir sitzen im Restaurant, wir warten auf diesen Anwalt. Auf einmal, Tür geht auf, eine Frau kommt raus. 1,90 Meter groß, lange blonde Haare, solche Heels, solche Nägel. Die kommt so raus und ist so, ah, da ist deine Anwältin. Ich guck die an Ich guck so den an, ich so, ey, bist du sicher? Ich so, die soll Anwältin sein? Und mein Kollege so, Enisa, das ist die heftigste Medienrechtlerin Kaliforniens. Die macht die heftigsten Deals bei Netflix. Sie hat Chappelle, Mappelle, alle gemacht. Ich so, sicher, aber die trägt Extensions.
Und das finde ich eben auch interessant. Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es ja zum Beispiel, wenn man irgendwie sehr schön ist und auch als sehr, also als auffällig schön wahrgenommen wird, dass es auch manchmal total blöd sein kann wenn man Leute kennenlernt oder so, weil die auch ganz oft dann ein Bild von dir haben und da was reinprojizieren und dann nicht weiter dahinter gucken. Ne? Also ich kenne Freundinnen, die dann sagen zum Beispiel, sie möchten eigentlich nicht mehr so gerne hören, dass sie so schön sind, weil es einfach irgendwie ein Kompliment ist, was wo man dann denkt, ja, aber ich bin mehr als diese Hülle. Das habe ich halt tatsächlich schon von Freundinnen gehört. Ne? Also das ist nur auch noch ein weiterer Punkt auf dieser, was du eben beschrieben hast, diese Skala, auf der man nicht ausschlagen möchte oder soll. Ne? Also die perfekte Metapher für mich sind die klackernden Absätze. So, ich würde nie mit klackernden Absätzen rausgehen, weil ich die Aufmerksamkeit nicht auf mich ziehen wollen würde und das gar nicht mag und das total unangenehm finde. Und dass man automatisch denken würde, eine Frau, die aber diese Absätze trägt, die will auch die Aufmerksamkeit. Und die tut es aus einem bestimmten Grund. Ne? Also.
Ja, das ist halt so gemein, dass man die ganze Zeit schon diese Unterstellung hat von eine Frau will sich bemerkbar machen und das auch als Vorwurf formuliert. Also die Sache ist, also was ist denn die Erwartung an eine Frau, dass man halt einfach die Klappe hält, also keine, oder dass man halt irgendwie nicht auffällig ist oder dass man irgendwie das nicht herausfordert oder was. Und da ist dann der Spielraum dann irgendwie dann doch schon sehr eng. Also ich glaube, man kann sich auch, wenn man es jetzt mal positiv, ich versuche es jetzt mal positiv zu formulieren. Alles, was man machen kann, also jede Frau, egal wie sie ist, ist total daran gewöhnt, gerade heute, in den Zeiten, in digitalen Zeiten, dass das Aussehen kommentiert wird. Das ist zum einen, wird auch viel mehr gewünscht vielleicht teilweise, aber teilweise passiert das auch immer. Also man, das haben wir auch, glaube ich, habe ich in der letzten Folge gesagt, dass auch kleine Babys, die als weiblich gelesen werden, auch schon viel mehr Kommentare zu ihrem Aussehen bekommen als zum Beispiel kleine Jungs. Und weiß halt alle, also Aussehen ist total wichtig, Aussehen ist ein total großer Bestandteil von dir. Und egal, was du machst, ist es irgendwie eine Positionierung, die manchen Leuten gefallen wird und manchen Leuten nicht gefallen wird. Also ich glaube, alle Frauen haben schon mal erfahren, dass Leute gesagt haben, schmink dich mal mehr, schmink dich mal weniger. Also irgendeins von den beiden Sachen. Zieh mal mehr das an, mach mal mehr das. Mach mal deine Haare mehr so, mach mal so. Das sähe voll gut aus. Mhm. Und auf der einen Seite ist es teilweise, will ich das auch gar nicht so verteufeln, weil ja, es ist auch schön, sich irgendwie darüber auszutauschen. Und dann irgendwie kann das ja auch in angenehmen Rahmen sein, dass man irgendwie darüber redet und dass man gerne darüber redet und das entdeckt und so weiter. Aber es ist halt eine Frage, ne, inwiefern, was ist die Intention hinter diesen Ratschlägen? Ja. Aber was das auch bedeutet, ist, dass man das Einzige, was man machen kann, ist wirklich drauf zu scheißen, seinen eigenen Weg zu gehen. Also da wirklich zu sagen, okay, whatever. Weil, also entweder weil man kann nichts richtig machen. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Dann der zweite Punkt. Willst du was dazu sagen gerade?
Nee,
der zweite Punkt ist, dass wir, glaube ich, jetzt so ein bisschen vergessen haben, überhaupt zu diskutieren, ganz...
Was ist schön.
Genau.
Da kommen wir jetzt hin. Ich will eine Sache davor noch kurz dazu sagen, weil dieses drauf zu scheißen ist auf jeden Fall eine wichtige Message, die wir rausgeben aus dieser Folge. Ich möchte nur noch mal ganz kurz sagen, dass es tatsächlich, glaube ich, genau, wie du gesagt hast, viele Frauen, fast jede Frau hat irgend so einen Ratschlag schon mal gehört. Aber auch nochmal ganz wichtig hier festzuhalten, das sind nicht vor allem Cis-Männer, sondern es sind auch wahnsinnig viel andere Frauen. Mhm. Und ich möchte nur ein Beispiel geben, zum Beispiel als Girls rauskam, habe ich von so vielen Bekannten in Gesprächen mit Frauen gehört, dass es nicht geht, wie Lena Dunham sich da zeigt und dass es doch wirklich unglaubwürdig sei in manchen Outfits, wie sie da rumlaufen würde, und dass sich Frauen daran gestört haben und sich angegriffen fühlten auch und dass es so drin ist, gegenseitig sich zu bewerten und auch zu sagen, eben dieses mach mal mehr aus dir oder was auch immer, also in tausend vielerlei Vielschichtigkeit, aber sich das nochmal bewusst zu machen, dass wir natürlich, oder dass Frauen dieses System immer weiter mit aufrechterhalten, weil sie das immer wieder reproduzieren. Ne? Also, dass man da sozusagen selber so brainwashed ist. Und
definitiv. Ja. Also, Systems of Oppression, also Unterdrückungssysteme werden voll oft von der unterdrückten, marginalisierten Gruppe selber total krass aufrechterhalten. Also, das ist ja...
Wer schreibt die Frauenmagazine? Ne? Genau. Wer sendet die an wen und was ist da drin? Wir haben das alles irgendwie, haben wir auch schon oft angesprochen. Ne? Das ist auch wieder ein Thema, was sich sehr stark in andere Themen eingliedert. So.
Ja.
Aber was ist eigentlich schön? Wir wollten zum...
Genau, weil das ist nämlich so die andere Sache. Weil ich glaube, wir haben jetzt irgendwie so ein Selbstverständnis davon gehabt, was schön ist und was nicht schön ist. Und gehen da von so einer gesellschaftlichen Norm aus, die es definitiv gibt. So wie lange Haare, kurze Haare oder so. Schlank. Und dann ist es natürlich auch, und vielleicht liegt es auch daran, das frage ich mich halt wirklich, weil natürlich hat das auch eine höchst politische Ebene, weil Schönheit natürlich auch immer noch ein weißes Schönheitsideal hat, was jetzt auch wiederum immer noch so eine Ambiguität jetzt mehr beinhaltet. Ne? Am besten ist irgendwie, wenn man so gar nichts mehr zuordnen kann. Das wird halt auch oft irgendwie so als schön empfunden. Aber die Sache ist halt, es ist, finde ich, auch super schwer rauszufinden, was man jetzt selber schön findet und was man schön findet, weil man erzählt bekommen hat, dass es schön ist. Und das ist nämlich halt auch die Sache, weil vielleicht bin ich ja auch erstens so, vielleicht habe ich mich nicht weniger mit Aussehen beschäftigt, vielleicht ist es einfach nur nicht... vielleicht fühle ich mich einfach in der gesellschaftlichen Anforderung von dem, was schön ist, nicht so wohl. Heißt aber nicht, dass mir das nicht weniger wichtig ist, wie ich aussehe. Sondern vielleicht habe ich einfach eine andere Vorstellung davon, wie ich aussehen will. Weißt du?
Ja, total. Ich finde es total interessant. Ja, also erstmal habe ich noch gerade an dem Gedanken gehangen mit dem, was findet man nur schön, weil es einem so erzählt wurde. Das ist auf jeden Fall, also ich bin da auch schuldig, as charged. Ich erinnere mich an ein Gespräch, nämlich mit einer Freundin, da ging es auch wieder ums Haare abrasieren und dann war das so, warum rasierst du dich? Und dann war sie so, weil ich es wirklich schöner finde. Und dass viele dann einfach wirklich nicht begreifen, aber was liegt da drunter? Wir haben eine Haarefolge gemacht, also ich muss es nicht weiter erläutern, aber das sind ja alles Dinge, wo eine Struktur hintersteht. Warum finden Leute das schöner? Und ich glaube, das ist auch immer noch dieses so, wenn Leute so einen auf farbenblind machen und colorblind und dann irgendwie sagen, ja, aber ich finde einfach, die Haare sind so schöner und ich finde das einfach und sich halt überhaupt nicht hinterfragen, warum wir gewisse Dinge als schön empfinden und warum die uns immer wieder gezeigt werden und was das alles für eine Rolle spielt. So, das finde ich schon sehr interessant. Und dann ist es jetzt eine steile These, aber der Gedanke kam mir gerade nochmal, weil wir machen ja immer den Joke, ne? Ich habe ja eine super Kraft, ich bin ja ein super Recognizer. Das heißt, ich habe so einen Profiler-Test gemacht, dass ich extrem gut Leute wiedererkennen kann. Ich behaupte, dass mir viele Details auffallen und die auch schnell auffallen und die unterbewusst mir auffallen. Und ich leider alles wahrnehme, alles. Haut, Augen, Haar, Augenbrauen, Haare, alles nehme ich wahr. So. Und ich glaube, dass zum Beispiel du ein Mensch bist, dem nicht alle Details immer in also ein Bild in den Kopf springen. Und der dann sagt so, ich habe mir alles an diesen Menschen gemerkt. So.
Nee.
Und
riesig.
It is a fact. Und es ist auch in Ordnung. Ne? Also es gibt hier gerade keinen, das ist keine Wertung. Mhm. So. Aber da habe ich gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, weil du zum Beispiel, ich meine, du bist jetzt auch so wirklich eine so lange, so enge Freundin für mich. Da sollte ich mich natürlich auch wohlfühlen, aber ich habe mich auch bei dir nie bewertet gefühlt. Und das Nicht, weil dir nichts auffällt, weil du zum Beispiel wie so ein Flapper gegenüber sitzen kann und du nichts siehst, das meine ich nicht. Das ist jetzt ein neuer Gedanke. Aber ich glaube, dass du auch ein Mensch bist, der nicht so stark bewertet. Und vielleicht, also du bewertest andere Leute nicht so stark. Du hast das auch nicht unterbewusst so doll drin. Und du bist nicht so ein Mensch, der so, der sich auch an so kleinen Unperfektheiten so stört. Ne? Das ist jetzt wieder eine andere Frage, aber das ist ja auch eine sehr philosophische Frage, so wie nimmt jeder Mensch überhaupt andere Menschen wahr? Und natürlich ist das viel mehr, als was ein Foto auf Instagram oder eine Facetune-App herstellen kann. Dennoch ist es irgendwie, ja, es ist, also man schwankt doch inzwischen immer zwischen diesen beiden Polen so ein bisschen, dass man sagt, ich würde behaupten, es gibt, man könnte von jeder Person ein schönes Foto machen. Und damit meine ich nicht ein Foto, wo die Haare rausgeputzt sind und die Person perfekt gestylt ist, sondern ich meine ein Foto, was den Geist oder einen schönen Moment dieser Person einfängt. Ne? Man kennt ja auch diese krassen Bilder von sehr alten Personen, wo man das Gefühl hat, da guckt einen ein ganzes Leben an und es berührt einen einfach. Ne? Und dann gibt es eben noch Ebenen, wie die dazukommen, wie Stimmen, wie Geruch, wie also ein persönliches Auftreten. Und ich glaube auch, dass es stimmt, je besser man jemanden kennenlernt und wenn man den sympathisch findet, dann findet man den auch automatisch attraktiver. Und ja, deswegen ist es super schwer. Es gab ja auch schon verschiedene Schönheitsideale. Ne? Also es wird ja auch immer wieder vorgebetet, früher waren die Rubensfrauen, die waren viel kurviger, heute ist es nicht mehr so. Also das ist ja auch immer so.
Ja, aber daran merkt man, also eben, du gehst, aber das ist es ja. Also ein Schönheitsideal ist so hoch manipulierbar. Es ist, finde ich, es auch immer ein bisschen schwierig, dass man sagt, ja, das hat irgendwas mit hier Evolution zu tun und Leute finden das einfach schön. Leute finden einfach lange Haare und große Brüste schön, weil es halt evolutionsmäßig so ist. Und dann denke ich so, naja, ich weiß nicht, also das kann man, das finde ich schwierig, einfach man natürlich unterschiedliche Dinge rausliest in unterschiedlichen Kontexten. Also wenn man jetzt, dass man, dass zum Beispiel schlank sein sowas Schönes ist, liegt ja einfach nur daran, dass wir, dass das irgendwas ist, was, oder liegt nicht nur daran, aber liegt aber auch zum Beispiel daran, dass das, was ist, was jetzt vermittelt, dass man sich um seinen Körper kümmert und dass man irgendwie
fit ist.
Aber das hat es vielleicht zu einer anderen Zeit gar nicht bedeutet oder so, ne?
Also es ja, gibt ja so Beispiele auch mit dem zum Beispiel Braunsein, ne? Also das ist knackig.
Genau.
Ein gewisser gebräunte, ein Grad an gebräuntem, knackigen Körper ist irgendwie ideal. Früher sollte die Adligen natürlich kein bisschen gebräunt sein, ne?
Ja.
Und ist auch sehr, sehr schmaler Grad. Ich will da auch vorsichtig sein, weil es ist immer noch auch nur bis zu einem bestimmten Grad ist Braunsein angesagt, ne?
Ja.
Ist ja auch klar, brauchen wir nicht drüber reden. Rassistische Strukturen und so weiter. Und was ich auch noch hinzufügen möchte, also wir halten fest, in dieser Folge werden auch viele Sachen angesprochen, aber es gibt eben dieses seltsame, diese Skala, dieses ausgerechnete, ein symmetrisches Gesicht, ein schlanker, sportlicher Körper, ein von Instagram gephotoshopptes, ein getuntes Gesicht, ne? Eine Skala, auf wie viele Punkte. So, es gibt dieses Schönheitsbild und es gibt ganz klar einen individuellen Blick auf Äußerlichkeiten und eine individuelle Sicht auf Attraktivität.
Mhm.
Ne? Das eine existiert auf jeden Fall neben dem anderen. So.
Mhm.
Und es ist ja auch klar, dass es gerade zum Beispiel durch diese Photoshop-Apps und so weiter natürlich auch langsam ein Körperbild en vogue ist, was weder durch sehr hartes Training noch durch absolute Null-Diät und Hungern sehr leicht zu erreichen ist. Also wenn man jetzt dieses ganz extreme, ich sag jetzt mal blöd, das Kardashian-Körperbild irgendwie anguckt, diese sehr große Brüste, extrem schmale Taille, ein flacher Bauch, dann riesige Hüften und ein riesiger Hintern. Ich kenne keine Frau, die jetzt im echten Leben, die das hat. Ich kenne generell keine und von Natur aus weiß ich jetzt nicht. Ne? Es ist sehr schwierig, aber das steht schon mal auf der einen Seite. Dann ist natürlich auch das Wichtige, genau, schlank als Norm, schlank als Synonym für gesund. Das ist ja auch, ich hebe es an dieser Stelle nochmal hervor, wir haben die Body Positivity Folge schon vor recht langer Zeit gemacht, man kann es ja nochmal sagen, ist ja auch immer ein immer wiederkehrendes Argument, ne? Schlank ist gesund und es ist ja nur nicht gesund und wir sorgen uns ja so, ich spreche jetzt auch wieder nicht, ist nicht meine eigene Meinung, aber wir sorgen uns ja so um die Gesundheit der dicken Leute, deswegen reden wir denen immer rein. Wir leben halt einfach in einer fettschämenden Gesellschaft und das darf man halt wirklich auch überhaupt nicht außer Acht lassen, weil man sieht fette Körper ja eigentlich nirgendwo in positiver Repräsentation. Also woher soll das auch kommen, dass Leute das als schön und attraktiv wahrnehmen? Ich glaube, dass sie das tun, ne? Dann ist wieder echtes Leben versus künstliche Realität. Aber es fehlt einfach an Repräsentation und vor allem an positiver Konnotation.
Ich glaube auch, dass es so eine, also das, was gerade total trendy ist oder was gut ist für den Markt, weil Schönheit ist natürlich, damit lässt sich unglaublich viel Geld verdienen, mehr denn je vielleicht, also dadurch, dass Schönheitsoperationen, glaube ich, also hochgehen und dass auch gerade Schminke irgendwie sowas ist, was auch hochprofessionalisiert wurde, also ich meine, keine Ahnung, Contouring, dass das einfach so viele Leute machen können, weiß ich, also finde ich auf jeden Fall krass, aber dass es natürlich gut ist, wenn es eine Ambivalenz gibt, also wenn es etwas Unerreichbares gibt, ne? Also wenn du halt quasi, weil dann musst du auf jeden Fall Geld ausgeben, um das zu erreichen, also wenn du quasi kurvig sein sollst, aber super schlank, wenn du irgendwie eigentlich lange blonde Haare haben sollst, aber gebräunte Haut, aber dann irgendwie blaue Augen oder volle Lippen und irgendwie, wenn das irgendwie alles was ist, was wahrscheinlich nicht
zusammengeht,
dann ist es, dann hat der Markt sich natürlich irgendwie was geschaffen, wo alle Leute irgendwo wo irgendwie alle Leute irgendwie ihr Geld reingeben müssen. Aber man muss auch sagen, und es gibt, das sieht man an den Zahlen, dass es auf jeden Fall, dass Schönheit und Aussehen auf jeden Fall absolut Rassismus geprägt ist und dass Women of Color und ganz besonders schwarze Frauen sehr viel mehr Geld für Aussehen ausgeben als jetzt zum Beispiel weiße Frauen, weil sie das auch müssen, um gesellschaftlich anerkannter zu sein. Also das haben wir auch bei den Haaren nochmal besprochen und so weiter. Also es hat auch auf jeden Fall nochmal so eine Dimension, die auf jeden Fall nicht ganz vergleichbar ist oder dass man sich das oder dass man daran auf jeden Fall ablesen kann, dass das auch besteht und dass es leichter ist für weiße Menschen, einem Schönheitsideal zu entsprechen, einem gesellschaftlichen, globalen.
Ja. Voll. Und es ist auch natürlich auch immer noch eine Klassenfrage, weil nicht umsonst sagt man ja immer so, oder gibt es dieses fiese, diesen Spruch irgendwie an den Zähnen, kann man irgendwie die soziale Schicht erkennen. Ne? Also Zähne zu pflegen ist sowieso ein Bildungszeit, eine Geldkorrelation und dann sind Zähne zu erhalten, so alt wie wir heute werden, das hat tatsächlich auch eine Auswirkung. Ne? 90 Jahre alte Zähne, ey, come on. das ist natürlich teuer so und das können sich halt nicht alle leisten und das ist einfach deswegen auch klar, gut, da waren wir schon, ne? Gutes Aussehen ist oft Privileg und es gibt da eben absolut strukturelle Diskriminierung, es gibt ein Fettshaming, es gibt Rassismus und es gibt eben noch so eine Art Klassismus, wo man irgendwie auch nochmal, wo viele Sachen in unseren Köpfen unser eigenes Bild von Schönheit unterbewusst prägen in bestimmte Richtungen.
Jetzt ist die Frage, was machen wir, damit man irgendwie ein gesundes Verhältnis zu Aussehen bekommt? Weil zum einen ist es ja so ein Balanceakt zwischen Akzeptanz und rausbrechen wollen vielleicht aus dem, was dir vorgelebt worden ist. Und auf der anderen Seite irgendwie auch akzeptieren, dass du dich da auf diesem Spektrum irgendwo bewegst. Das heißt, vielleicht ist es für dich genau schöner, also du, sagen wir mal, wenn du dir die Wimpern machen lässt, dann ist es einfach was dir gut tut, wo du dich gut fühlst mit. Und das solltest du auch. Also und das nicht als etwas begreifen, als Schwäche oder als etwas, wo man nachgibt, dem Patriarchat leider irgendwie den Punkt schenkt und sagt, okay, das mache ich jetzt, sondern das ist vielleicht auch Empowerment und ein Weg, wie du zu dir selber findest und ein Weg, wo den du wählst, wie du dich ausdrücken möchtest und gesehen werden willst. Ist ja auch eine Kontrolle. Schminken ist ja auch irgendwie das Kontrollieren. Also ja. Auf der einen Seite das irgendwo mehr Aufmerksamkeit dem Aussehen schenken oder liebevollere Aufmerksamkeit. Mhm. Auf der anderen Seite ist aber auch weniger priorisieren und zu sagen, Aussehen ist irgendwie nicht alles. Das ist halt immer so eine Frage.
Total. Und halt auch, also dieses sich mit dem eigenen Aussehen beschäftigen. Für mich ist es wichtig, das nicht immer als Synonym, genau wie du gesagt hast, des Nachgebens und des Scheiterns zu sehen. Also dass man nicht denkt, ich bin so unsicher oder ich bin so doof oder ich bin nicht schön genug, deswegen mache ich das oder was weiß ich. Ne? Oder wenn du Single bist, zu denken, das kenne ich zum Beispiel auch sehr gut so, ich habe erst dann die ultimative Anerkennung, dass mich jemand attraktiv findet, wenn ich dann kein Single mehr bin. Ne? Also so, dass das sozusagen als endgültige Bestätigung angesehen wird, dann in einer Partnerschaft zu sein. Ne? Und dann muss man sich vermeintlich keine Sorgen mehr machen. So ein Quatsch, aber wird einem ja auch irgendwie so ein bisschen so vermittelt. Mhm. Oder könnte man meinen, dass Frauen, die in einer Partnerschaft sind, dann weniger Komplexe haben, hätten. Das ist vielleicht auch wirklich manchmal so. Aber ich finde auch den Gedanken sehr wichtig, den du halt angesprochen hast, weil es gibt ja auch diese, sage ich mal, Zusatzbewegung oder Erweiterung der Body-Positivity-Bewegung, dieses, wenn wir uns immer nur auf den Körper fixieren und die ganze Zeit darüber reden, wäre es nicht besser, so eine Art Neutralität zu haben, zu sagen, es ist mein Körper, er ist da, ich mag ihn, ich behandle ihn gut, aber es ist auch nur meine äußere Hülle. Ne? Und sich auch immer wieder bewusst zu machen, ja, es ist halt, wenn wir jetzt auch nochmal das Stichwort Inklusion in die Runde werfen, ne? Also es ist sowieso, es gibt Menschen, die natürlich nochmal ganz andere Schwierigkeiten zu meistern haben, was ihren Körper angeht. Das sich immer mal wieder bewusst zu machen, wie viel Glück man hat, wenn man da wenig oder weniger Struggle hat als andere. Und ja, ich denke, es ist wirklich so ein Balanceakt. Also ich glaube auch, da gibt es jetzt nicht die eindeutige Lösung, weil natürlich könnte ich jetzt sagen, als Ideal wäre zu sagen, mir ist es total wurscht, ich will da eigentlich keinen Gedanken mehr dran verschwenden und auch nie wieder Geld für eine Creme ausgeben oder einen Nagellack, aber es ist, glaube ich, utopisch. Ne? Und dann wäre vielleicht die Lösung wirklich zu versuchen, das eigene Gehirn gewaschen sein, so ein bisschen zu aufzuweichen langsam, indem man sich eine andere Repräsentation sucht, indem man mit den Medien, die man konsumiert, beispielsweise, ich lese eigentlich keine Frauenzeitschriften mehr, außer wenn ich mal beim Arzt sitze in der Praxis, aber wenn man sich zum Beispiel, wenn man sich den Instagram-Feed schon selber gestaltet, dann eben da ein diverseres Bild zu suchen oder Leute, die einem nicht gut tun, weil man merkt, mit der Person vergleiche ich mich immer und danach geht es mir eigentlich schlechter, die dann wirklich auch konsequent rauszuschmeißen und zu sagen, ich suche mir positive Accounts, denen ich folge, die mir eigentlich ein gutes Gefühl geben. Und ich glaube, dass auch gewisse Vorreiterinnen wichtig sein können, wie zum Beispiel eine Lizzo oder so, wo ich jetzt sage, eine Lizzo ist insofern für mich sehr interessant, weil das ist ja eine Musikerin, die jetzt gerade, glaube ich, es könnte ihr Jahr werden oder es ist auch schon ein bisschen ihr Jahr und sie ist schon eine Weile da, die ist ganz toll, finde ich. Und ich glaube, es braucht eine Lizzo, weil das eine schwarze, fette Musikerin ist, die unfassbar schön ist. Und ich glaube, ich behaupte, das ist jetzt aber auch einfach eine These von mir, ich glaube, das braucht immer die eine Person, wo eigentlich jeder zugeben muss, dass die das gewisse Etwas hat. Also ich finde eine Lizzo nicht nur von dem Rein, was sie als, also ich finde einfach diese Aura, diese Ausstrahlung, die sie hat. Sicher gibt es blöde Menschen, die auch zu Lizzo was Böses zu sagen hätten, aber
ja, definitiv.
Natürlich, das ist, oder haben. Mhm. Ne? Aber für mich ist es
ich glaube auch. Ich glaube aber, also ich glaube, ich gebe dir total recht. Ich glaube nur, dass es halt, dass eben, dass Lizzo jetzt zu diesem Zeitpunkt endlich mal ein bisschen Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommt, ist auch eine Vorarbeit, die sie selber auch, wo sie auch selber zu beigetragen hat, ja, aber da muss, also da muss man erstmal so ein bisschen hinkommen, also es ist auch eine Arbeit von vielen, vielen Frauen und anderen Menschen, die das irgendwie, die sich für Body Positivity eingesetzt haben.
It was like nice. It was scary at first, because you're like, oh my God, this is me, this is me. And then it's not going to change. And then when you start to love all of those things, you're like, oh, this is me and it's not going to change. And that's great, you know? But it forced me to really look at myself in a magnifying glass and find the things that I actually loved about myself so that I could realize that those things that I didn't kind of love about myself wouldn't exist without the things that I loved.
Und ich glaube, davon braucht es auf jeden Fall mehr. Ich gebe dir total recht, dass ich glaube, eine Lösung oder das, was unbedingt notwendig ist, ist ein diverseres Bild, ein Bild, was mehr die, dass wir uns vielleicht wieder ein bisschen auf das besinnen, was da ist, die Schönheit wirklich in der Gesellschaft suchen und sie nicht irgendwie so da drüber schweben lassen und sagen, das ist was Unerreichbares da oben. Gleichzeitig irgendwo bin ich auch irgendwo dafür, gerade eine Gleichberechtigung in der Bedeutung zwischen Männer, Frauen und alles andere zu geben. Also warum sollte Aussehen bei Männern eine geringere Rolle spielen als bei Frauen zum Beispiel?
Genau, umgekehrt, warum, also, und umgekehrt, warum Schönheit so viel Wichtigkeit geben bei Frauen, ne?
Genau.
Also das nur nochmal klar zu sagen.
Also ich finde, da sollte eine Art Gleichberechtigung herrschen, wie auch immer die aussehen soll. Am besten individualisiert und am besten so, wie man das halt gerne möchte, gerne hätte. Und dass es ja, dass es auch nicht schlimm ist, dass es jetzt kein irgendwie Schicksalsschlag ist, nicht schön zu sein. Also das ist ja, also dass das einen nicht irgendwie, dass das auch okay ist. Das, genau, also das, weil das ist ja auch manchmal so ein Ziel, das verstehe ich auch, wenn Leute irgendwie sich daran aufreiben oder das eben, das nervt, dass alle Leute irgendwie, wenn man irgendwie sagt, ja, ich bin halt nicht so schön, dass dann alle Leute instinktiv sagen möchten, doch, bist du doch.
Sag das nicht.
Genau. Und das verstehe ich auch, dass man irgendwo sagen kann, also dass das, ne?
Ja, dass man müde ist, dass man des Themas auch leid ist. Also, ne, so, ich habe doch auch schon mal diesen Music Soul Child Song, dieses I think beauty is overrated because it's something anyone can be. Und das heißt einfach nur dieses so, ja, mit genug, also was ich daraus lese, ist dieses so, erstens, du wirst so geboren oder nicht. Also es ist nichts, wofür man dir extra applaudieren muss. Zweitens, du kannst es dir kaufen, wenn du genug Geld hast, dann kann es auch jeder sein. Also es ist einfach kein, keine, nichts, was du jetzt erreicht hast selber, keine, was jetzt nicht eine krasse Leistung erfordert, dennoch das nicht zu stigmatisieren, wenn Leute sich damit auseinandersetzen. Und ich möchte auch nur noch mal sagen, dass ich weiß, wie schwer das ist, weil ich zum Beispiel wirklich, ich merke das, ich weiß das alles, ich habe das alles im Kopf und dennoch gucken wir zum Beispiel abends irgendwie Fernsehen und ich sage zum 10. Mal, was hat die denn an? Ich weiß schon selber, dass ich zum Beispiel, wenn ich irgendwann selber Kinder habe, dass ich möchte, also dass ich mir das unbedingt abgewöhnen möchte, weil ich das natürlich eigentlich nicht gerne so weitergeben möchte. Mhm. Also sich da selber bewusster zu werden, was habe ich eigentlich so in mir drin, wo ich mit mir irgendwie, ja, bei mir selber das Thema Schönheit irgendwie mir das Leben so schwer macht und gleichzeitig bei anderen, was habe ich da für eine komische Vorprägung und wie kann ich da vielleicht auch noch ein bisschen das reflektieren und daraufhin an mir arbeiten?
Ja.
Ja, also ich glaube nicht, dass gutes Aussehen alleine glücklich macht.
Das glaube ich auch nicht. Aber genau. Also wir kommen, glaube ich, zum Ende und sagen, es gibt keine eindeutige Lösung. Ich glaube, es ist eine sehr individuelle Reise, wie man da hinfindet. Ich glaube, die ist, kann, weiß ich nicht, ob die jemals zu einem Ende findet. Also bei mir ist sie auf jeden Fall noch nicht an einem Ende. Ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt gerade schon wieder ein anderes Verhältnis wiederbekomme zum Aussehen. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kriege graue Haare und habe mittlerweile so fast so eine kleine graue Strähne. Mhm. Auch das ist wieder so eine Dimension, die wir gar nicht so richtig ansprechen konnten jetzt, wie das ist, wenn man jetzt älter wird und genau, aber damit konfrontiert wird, so färbe ich mir jetzt zum ersten Mal in meinem Leben meine Haare oder nicht? Und dann ist es so oder so, ist es ein Statement, wenn man es macht.
Ja, du hast gerade gesagt, man ist da nicht am Ende. Ich selber bei mir auch überhaupt nicht. Hast du das Gefühl, weil du sagst, du bist auch schon wieder an einem anderen Punkt, dass du das Bedürfnis, dich mehr zu trauen? Kommt das oder bist du eher so?
Total. Also ich habe jetzt gerade, ich überlege ja jetzt auch schon seit bestimmt einem Jahr, ob ich mir jetzt irgendwie, also das sind so halt so kleine Sachen, so, dass ich irgendwie denke, ich würde gerne vielleicht ein Piercing mir stechen, vielleicht hier noch ein Ohrloch oder ein Septum. Ich merke irgendwie, dass ich manchmal gelangweilt bin von meinen eigenen, dass meine Klamotten immer so irgendwie so normal sind und ich überlege. Und dann habe ich auch zum Beispiel jetzt im letzten Jahr zuerst in Ghana und dann in Brasilien mir noch mal meine Haare mal machen lassen und dass ich irgendwie denke, ich möchte die Bandbreite von wie man aussehen kann, lieber einfach mehr nutzen und ausweiten, weil ich das eigentlich schön finde, dass man das machen kann, aber da merke ich, dass ich ganz schnell mich nicht traue. Also ich bin letztens irgendwie mit einem Headwrap rausgegangen und war so unsicher, weil ich dachte so,
also oh ein Tuch um deine Haare drum.
Genau.
Für Leute, die es nicht verstanden.
Aber und ja, was eigentlich, weil ich denke,
so, das ist alle noch, gucken dich an.
Ja, wo ich wusste, dass das niemanden interessiert. Und gleichzeitig, wenn man sich irgendwie selber in so einen neuen Kontext bringt oder sich, also dass ich dann vielleicht sogar Angst habe, so eine, sofort eine Identitätskrise bekomme, weil ich denke so, wer bin ich jetzt? Aber also ja, aber das ist schon interessant, weil natürlich irgendwie auch Aussehen und parallel auch mit einer inneren Entwicklung einhergeht. Ich glaube, da passiert einfach gerade viel und das ist
ja, es kann eben spannend. Auch, es kann halt auch Spaß machen, es kann, it can be fun, es kann, man kann sich ausleben und ausprobieren und also da gibt es so viele Aspekte, wer weiß, vielleicht kommt irgendwann die Aussehen-Folge Teil 2, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ja. Wir danken euch, dass ihr uns zugehört habt. Schreiben könnt ihr uns wie immer unter feuerundbrot@gmail.com, auf Instagram, Twitter oder Facebook. Ja, ihr könnt uns unterstützen mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Ab einem bestimmten Betrag bekommt ihr da auch unsere Sticker als Dankeschön oder unseren leider gerade etwas unregelmäßig erscheinenden Newsletter. Aber wir freuen uns auf jeden Fall über jede Unterstützung und ihr könnt uns auch eine positive Rezension bei iTunes dalassen. Das bringt uns immer in den Charts weiter nach vorne. Ansonsten danke ich dir für das Gespräch, Alice.
Ich danke dir und wir hören uns
Next time.
Yes.
Bis dann. Ciao.